Stell dir vor, ist es Mittwochnachmittag?
Oh, die gefährlichste Zeit im Büro.
Absolut, ne? Im Büro herrscht totale Hektik. Der Kaffee ist seit, ich glaube, Stunden kalt. Und plötzlich ruft die Chefin über den Flur, also so richtig panisch, wir brauchen dringend jemanden für den Verkauf. Die neue Stellenanzeige muss morgen früh online sein.
Und alle nicken natürlich sofort hektisch.
Genau. Keiner traut sich was zu sagen. Irgendein uralter Text wird aus der metaphorischen Schublade gezogen, vielleicht noch das Datum geändert und dann wird das hastig ins Netz gestellt.
Und dann passiert, naja, erstmal gar nichts.
Richtig. Grillen zirpen. Und wenn dann, sagen wir mal, 3 Tage später doch mal eine Bewerbung im Postfach landet, dann schauen sich alle nur mit großen Augen an.
Weil niemand weiß, wer jetzt eigentlich zuständig ist.
Exakt. Moment mal. Wer sichtet die eigentlich? Nach welchen Kriterien entscheiden wir das überhaupt? Und wer sagt der Kandidatin oder dem Kandidaten eigentlich bis wann Bescheid?
Das ist genau dieses typische Chaos. Und das ist ja auch der Grund, warum ich glaube 90% aller Schnellschussbewerbungen krachen scheitern.
Ja, und genau das knöpfen wir uns heute vor. Willkommen zu diesem Deep Dive. Wir sezieren heute nämlich ein wirklich faszinierendes Konzeptdokument. Es ist ein strategischer Produktionsauftrag für einen sogenannten Recruiting-Check für KMU.
Also im Grunde ein echter Bauplan.
Genau, ein Bauplan für eine Aufklärungskampagne. Da geht's um Video, Audio, Infografiken. Und das soll kleinen und mittleren Betrieben zeigen, wie Personalbeschaffung eigentlich in der Realität wirklich funktioniert.
Und was dieses Dokument halt so unglaublich brisant macht, ist hier dieser spezifische Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Also KMU oder auch die klassische Gastronomie, soziale Einrichtungen.
Ja, das ist ein riesiger Unterschied zu den üblichen Konzepten, oder?
Absolut. Wir sprechen hier eben explizit nicht von diesen riesigen Tech-Giganten im Silicon Valley mit hunderten HR-Spezialisten, die jeden winzigen Bewerbungsschritt sofort algorithmisch optimieren.
Wo dann alles in irgendwelchen bunten Dashboards blinkt.
Genau. Wir sprechen hier von Organisationen, bei denen, naja, die Pflegedienstleitung oder der Handwerksmeister das Recruiting oft am Feierabend macht. Weißt du, so abends am Küchentisch, wenn eigentlich schon Feierabend ist.
Neben den Abrechnungen quasi.
Richtig. Und die zentrale Kernbotschaft dieses Dokuments setzt exakt dort an. Die lautet nämlich, und das ist ganz wichtig, vor der Ausschreibung muss zwingend geprüft werden, ob die Stelle, der Prozess und die internen Zuständigkeiten wirklich glasklar sind.
Okay, aber das klingt jetzt auf den ersten Blick nach einer ziemlichen Binsenweisheit.
Ja, das mag so klingen. Aber in Wahrheit entlarvt genau das sofort den Reifegrad eines Unternehmens. Es geht hier um Systemik. Du musst im Vorfeld eine Aufgabe, eine Person, das bestehende Team und die gesamte Organisation synchronisieren.
Da muss ich jetzt direkt mal reingrätschen. Also, wenn ich jetzt eine Bäckerei leite, ne? Und morgen früh zwingend jemanden an der Kasse brauche, weil mir heute 2 Leute krankheitsbedingt ausgefallen sind. Dann habe ich doch, also ganz ehrlich, gar keine Zeit für so eine philosophische Reflexion über Systemik und Zuständigkeiten.
Ja, das Gefühl hat man dann.
Eben. Das klingt für mich nach einem massiven bürokratischen Overkill für Betriebe, die eigentlich einfach nur Hände brauchen, die sofort anpacken. Ist so ein Vorgutachten da nicht völlig an der Realität der Zielgruppe vorbei?
Naja, lass uns das mal streng wirtschaftlich betrachten. Was passiert denn wirklich, wenn du in dieser Panik einfach irgendjemanden einstellst?
Ich habe am nächsten Tag jemanden an der Kasse stehen.
Ja, aber zu welchem Preis? Die Person fängt an und weil du unterbesetzt bist, hat überhaupt niemand Zeit für eine ordentliche Einarbeitung. Die Kassensoftware wird nicht richtig erklärt. Die Person fühlt sich völlig alleingelassen.
Oh, das stimmt. Das gibt Stress.
Und am Ende der ersten Woche schmeißt die neue Kraft total frustriert wieder hin. Und was dann? Dann stehst du wieder exakt bei Null, hast aber zusätzlich Zeit, Geld und vor allem extrem viele Nerven verbrannt.
Ah, okay, verstehe. Das ist dieser Teufelskreis.
Exakt. Und das Dokument, das wir hier analysieren, versucht genau diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Es sagt den Betrieben quasi, hey, der kurze Schmerz einer Vorabplanung ist absolut gar nichts im Vergleich zu den chronischen Schmerzen einer ständigen Fluktuation.
Also nach dem Motto, du kannst nicht einfach ein Template aus dem Internet kopieren und hoffen, dass das plötzlich für dein ganz spezifisches Pflegeheim funktioniert.
Genau so ist es.
Weißt du, woran mich das erinnert? Das ist ein bisschen so, als würde man Einladungen für eine riesige Party verschicken.
Okay, schöner Vergleich.
Ja, stell dir vor, die Karten sind schon längst in der Post, alle Leute haben zugesagt, der Termin steht, aber man hat sich noch gar nicht entschieden, wer eigentlich kocht, wo die ganzen Gäste überhaupt sitzen sollen und ob es überhaupt Musik gibt.
Und ob man genug Getränke hat.
Absolut furchtbar ist und alle ganz früh wieder nach Hause gehen.
Das ist eine extrem treffende Metapher. Und genau um zu verhindern, dass diese Unternehmen diesen fatalen Fehler machen, fordert das Dokument für die geplante Kampagne auch eine ganz, ganz bestimmte Tonalität.
Ah ja, die Tonality-Vorgaben, die fand ich spannend.
Ja, es gibt dann nämlich überhaupt keinen Platz für laute, marktschreierische Werbung. Keine hippen Start-up-Phrasen.
Kein "Wir suchen Ninjas und Rockstars".
Bitte nicht. Gefordert wird hier eine ruhige, seriöse und vor allem extrem menschliche Sprache. Und zwar, interessantes Detail am Rande, in österreichischem Standarddeutsch.
Das fand ich cool.
Ja, die Macher haben eben verstanden, dass man eine Handwerksmeisterin nicht mit Buzzwords abholt, sondern nur mit absoluter Praxisnähe.
Was mich an diesen Vorgaben für die Tonalität aber wirklich zum Lächeln gebracht hat, ist dieses strikte Verbot von Erfindungen.
Oh ja, die Fakes.
Genau, das steht da wirklich schwarz auf weiß im Briefing. Keine erfundenen Kundinnen oder Kunden, keine ausgedachten Fallzahlen, keine gefälschten Bewertungen und absolut keine fiktiven Erfolgsquoten.
Es muss alles echt sein.
Ja, und wenn in dem geplanten Video oder in einem Podcast Beispiele genutzt werden, dann müssen diese wirklich überdeutlich als rein beispielhafte Situation gekennzeichnet sein. Ich meine, in unserer heutigen Marketingwelt, die ja eigentlich nur noch von völlig überzogenen Best-Case-Szenarien lebt, ist das doch extrem erfrischend, oder?
Das ist nicht nur erfrischend, es ist aus strategischer Sicht auch die einzig logische Konsequenz.
Wieso das?
Weil Vertrauen im Recruiting die absolut wichtigste Währung ist. Also wenn ein kleiner Betrieb in seiner Kampagne versucht, sich als hochglanzpolierter Großkonzern mit der perfekten Work-Life-Balance darzustellen,
was ja oft gar nicht stimmt.
Eben. Dann durchschauen die Bewerber diese Illusion spätestens in der ersten Arbeitswoche. Und das Resultat ist dann nicht einfach nur Enttäuschung, sondern ein sofortiger Vertrauensbruch.
Und dann sind die Leute wieder weg.
Genau. Das Dokument verankert hier also den fundamentalen Gedanken, dass echte Wissensvermittlung und auch erfolgreiches Recruiting ausschließlich über Authentizität funktionieren. Diese Systemik, von der wir vorhin gesprochen haben, die lässt sich halt einfach nicht fälschen.
Also Ehrlichkeit währt am längsten.
Richtig. Wenn ein Betrieb ungeschönt kommuniziert, wie es dort wirklich zugeht, also mit all den Stärken, aber eben auch den Ecken und Kanten, dann zieht er auch genau die Menschen an, die zu dieser speziellen Realität passen.
Okay, wir haben jetzt also Ehrlichkeit und Bodenständigkeit als absolutes Fundament. Aber wie bringt man diesen völlig gestressten Chef, den wir am Anfang hatten, jetzt dazu wirklich nachzudenken, ohne ihn komplett zu überfordern?
Das ist der schwierige Teil, ja.
Das Dokument beschreibt ja die genaue Anatomie dieses Recruiting-Checks. Und was mir daran so unglaublich gefällt, ist, dass es den Spieß quasi komplett umdreht. Normalerweise ist doch die erste Frage in so einem Stressmoment immer, wo posten wir das?
Ja, sofort raus damit.
Genau, Facebook, LinkedIn, in der lokalen Zeitung. Aber das Dokument erlaubt diesen Schritt erst viel, viel später.
Es zwingt den Nutzer buchstäblich dazu, diesen Reflex der schnellen Lösungen zu unterdrücken. Die Architektur dieses Checks ist in 5 extrem stringente Kapitel unterteilt.
Lass mal hören.
Also es beginnt zwingend mit der Stelle und den Aufgaben. Dann geht es über zu den Zuständigkeiten. Und erst im 3. Schritt.
Ah, jetzt erst.
Genau, erst jetzt darf man sich überhaupt über Zielgruppen und Kanäle Gedanken machen. Darauf folgen dann Auswahl und Kommunikation und ganz am Schluss schließlich die Auswertung.
Das ist eine sehr klassische Architektur.
Ist es. Aber sie verhindert eben verlässlich, dass der 2. Schritt vor dem 1. gemacht wird.
Weißt du, was ich dabei so faszinierend finde? Es geht bei dieser Struktur überhaupt nicht darum, die Dinge für den Nutzer einfach nur irgendwie künstlich abzukürzen.
Nee, überhaupt nicht.
Weil oft haben solche Ratgeber für KMUs ja so den Vibe von in 5 Minuten zum perfekten Team, ne? Aber hier nicht. Für jedes einzelne dieser Kapitel fordert das Dokument, dass der praktische Nutzen glasklar erklärt wird und dass typische Missverständnisse aufgedeckt werden.
Da geht es ans Eingemachte.
Ja, es sollen wirklich wichtige Reflexionsfragen gestellt werden. Das ist ja echte Arbeit für den Nutzer.
Und Das ist genau der Schlüssel, wie man Informationsüberflutung verhindert. Ein Thema, das für dich als Zuhörer sicher auch extrem relevant ist im Alltag.
Oh ja.
Stell dir mal vor, du bekommst einfach eine PDF-Checkliste mit 50 Punkten vorgesetzt.
Puh, da schalte ich nach Punkt 3 ab.
Dein Gehirn macht sofort zu. Wenn man aber das Thema aufbricht und sagt, hey, lass uns heute nur über das eine Kapitel Zuständigkeiten sprechen.
Okay.
Und dann sagt der Check, der häufigste Fehler hier ist, dass niemand den E-Mail-Posteingang für Bewerbungen am Wochenende kontrolliert.
Stimmt, da schaut doch freitags ab 1 keiner mehr rein.
Genau. Die besten Kandidaten bewerben sich aber oft am Wochenende, wenn sie Zeit haben und erwarten dann am Montagmorgen eine Reaktion. Und dann fragt der Check, wer macht das bei euch? Denkt mal darüber nach.
Ah, das ist clever.
Dieser methodische Ansatz nimmt ein abstraktes Problem, bricht es auf eine sehr konkrete, oft schmerzhafte Alltagssituation herunter und führt den Nutzer so durch einen echten Erkenntnisprozess.
Und nach dieser Erkenntnis lässt der Check den Nutzer ja auch nicht einfach in der Luft hängen. Es gibt ein ganz klares Endziel, auf das diese gesamte Kampagne hinausläuft.
Der berühmte Call to Action.
Genau. Die Handlungsaufforderung ist absolut präzise vorgegeben. Da steht einfach nur Recruiting Check online starten. Keine anderen ablenkenden Links, keine versteckten Newsletter-Anmeldungen.
Keine Pop-ups.
Einfach nur dieser eine superklare Weg aus der grauen Theorie hinein in die Praxis.
Und diese Eindeutigkeit gibt dem gesamten Konstrukt natürlich eine enorme Stabilität. Egal an welchem Punkt der Reflexion sich der Nutzer gerade befindet, der Ausweg hinein in die konkrete Handlung ist immer genau derselbe.
Diese stringente Struktur leuchtet mir auch völlig ein. Aber dann, und hier wird's wild, bin ich im Dokument auf einen Abschnitt gestoßen, der mich wirklich komplett kalt erwischt hat.
Oh, ich ahne, was jetzt kommt.
Wir sprechen hier die ganze Zeit über einen praxisnahen, bodenständigen Leitfaden für mittelständische Betriebe. Für das Wirtshaus um die Ecke.
Ja.
Und plötzlich aus dem Nichts tauchen in den Produktionsvorgaben für diese Kampagne Themen auf wie der EU-KI-Act.
Ja, das ist heftig, oder?
Total. Da wird auf europäische Verordnungen verwiesen und auf das Gleichbehandlungsgesetz. Ich dachte mir nur, warum in aller Welt macht sich ein Dokument, das eigentlich erklären soll, wie man eine Stellenanzeige aufgibt, so massive Gedanken über künstliche Intelligenz?
Weil Recruiting heute selbst im absolut kleinsten Maßstab extrem digitalisiert ist. Auch das kleine Wirtshaus nutzt vielleicht ein Online-Portal, um Anzeigen zu schalten.
Ja, stimmt. In der Zeitung liest das ja keiner mehr.
Eben.
Oder sie nutzen eine kleine Software, um die Bewerbungen zentral zu sammeln. Ein sogenanntes Applicant Tracking System oder kurz ATS.
Okay, diese Kürzel immer. Ja. Und der Markt für genau diese Softwarelösungen, der wird aktuell von künstlicher Intelligenz regelrecht überrollt. Die Anbieter versprechen den Firmen da das Blaue vom Himmel. Die KI sortiert Lebensläufe automatisch vor. Sie fasst ellenlange Anschreiben zusammen oder bewertet Kandidaten gleich mit einem in Anführungsstrichen Fit-Score.
Das klingt für ein KMU ohne eigene IT-Abteilung natürlich erstmal fantastisch. Die Maschine nimmt einem einfach die nervige Arbeit ab.
Klingt super. Ist aber extrem gefährlich.
Und genau da schiebt unser Konzeptdokument ja auch einen gewaltigen Riegel vor. Es sagt ganz ausdrücklich, bei Recruiting-KI darf unter keinen Umständen eine automatisierte oder scheinbar objektive Auswahlentscheidung empfohlen werden.
Absolut richtig.
Menschliche Aufsicht und Nachvollziehbarkeit müssen zwingend hervorgehoben werden. Da gibt es sogar einen expliziten Verweis auf den sogenannten EU-AI-Act-Service-Desk. Was genau ist denn hier eigentlich die große Befürchtung?
Die Hauptbefürchtung ist die Skalierung von Vorurteilen.
Okay, erklär das mal.
Eine KI ist ja keine objektive Instanz, die vom Himmel gefallen ist. Sie ist immer nur so gut wie die historischen Daten, mit denen sie irgendwann mal trainiert wurde.
Aha.
Wenn ein Algorithmus also in seinen Daten lernt, dass in der Vergangenheit vor allem Männern Mitte 20 mit einem völlig lückenlosen Lebenslauf für eine bestimmte Position eingestellt wurden,
dann sucht die KI nur noch nach Männern Mitte 20.
Exakt. Dann wird sie anfangen, andere Bewerber systematisch auszusortieren. Vielleicht eine hochqualifizierte Frau Mitte 40, die halt mal eine familiäre Auszeit hatte.
Wow, okay.
Das absolut perfide daran ist ja, das Unternehmen merkt das im Zweifel gar nicht.
Weil die das gar nicht mehr sehen.
Richtig, die Software filtert die Person einfach lautlos raus, bevor ein Mensch sie jemals zu Gesicht bekommt. Und das Dokument schützt die Betriebe hier präventiv davor, diese Blackbox unhinterfragt zu nutzen und damit in massive rechtliche und natürlich auch ethische Fallen zu tappen.
Das leuchtet absolut ein.
Es pocht auf eine wirklich simple Wahrheit. Personalentscheidungen sind am Ende des Tages Menschenentscheidungen. Die Maschine darf gerne unterstützen, aber niemals, wirklich niemals alleine entscheiden.
Und das zieht sich ja krasserweise bis in die visuelle Umsetzung durch.
Ja, selbst bei den Grafiken.
Genau. Selbst bei der Erstellung der geplanten Infografik gibt es da unglaublich strenge Regeln im Dokument. Wenn Teile dieser Grafik KI-generiert sind, müssen diese transparent und für jeden verständlich gekennzeichnet werden. Es herrschte eine totale Verpflichtung zur Offenheit. Das schlägt für mich auch direkt wieder die Brücke zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Keine Erfindungen.
Vollkommen richtig. Vertrauen lässt sich halt nicht isoliert betrachten.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich von Bewerbern absolute Ehrlichkeit in ihrem Lebenslauf erwarte, dann muss ich doch als Unternehmen im Gegenzug genauso transparent kommunizieren, welche Werkzeuge ich einsetze, um sie zu bewerten.
Das ist eigentlich nur fair.
Genau.
Und diese Detailversessenheit, die führt uns direkt zu meinem absoluten Lieblingspunkt in diesem gesamten Dokument.
Lass mich raten. Die Sprachregeln.
Oh ja, die Sprach- und Ausspracheregeln. Wir sprechen hier ja über die Vorgaben für Sprecher in den Videos und Podcasts. Da wird minutiös vorgegeben, KMU wird Buchstabe für Buchstabe gesprochen, also KMU.
Kein KMU als Wort.
Genau. Und das eben erwähnte ATS wird ATS gesprochen. Aber das Beste ist dieses strikte, unerbittliche Verbot von englischem Werbedenglisch. Das Zitat lautet wirklich: Keine englische Werbesprache, wenn eine klare deutsche Formulierung möglich ist.
Ja, für Sprachpuristen mag das jetzt vielleicht wie eine formale Fickerübung wirken, aber aus Sicht der Kommunikationspsychologie ist das ein exzellentes Zielgruppenverständnis.
Total. Es klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen pedantisch, aber für mich steckt da eine universelle Lektion für eigentlich jedes Business drin. Respektiere einfach die Sprache deiner Zielgruppe.
Punkt.
Wenn du willst, dass die Handwerker und Gastronomen wirklich zuhören, dann sprich gefälligst wie sie und nicht wie ein Silicon Valley CEO.
Mhm, absolut.
Ich meine, nichts entfremdet einen Mittelständler doch schneller als Begriffe wie Talent Acquisition Pipeline oder Candidate Journey Optimization.
Da schalten die meisten doch direkt ab.
Ja. Wenn man auch einfach von Personalsuche und Bewerbungsweg sprechen kann. Wer die Sprache künstlich so extrem aufbläht, der signalisiert doch direkt eine Unternehmenskultur, die für diese Zielgruppe völlig fremd und total abschreckend wirkt.
Das ist eigentlich der Kern von Barrierefreiheit im Denken.
Oh, das ist ein schöner Begriff.
Ja, wenn du Wissen vermitteln willst, und darum geht es bei diesem Recruiting-Check am Ende ja, dann darf die Sprache niemals eine Hürde sein. Die Botschaft muss wirklich sofort und ohne irgendeine Übersetzungsleistung im Kopf des Gegenübers ankommen.
Okay, diese ganzen ethischen Vorgaben, die Struktur und die Sprachregeln, das ist ja alles schön und gut in der Theorie. Aber wir wissen ja alle, Papier ist geduldig. Mich interessiert jetzt, wie stellt das Dokument sicher, dass in genau der Sekunde, in der diese ganze Kampagne live geht, nicht doch das absolute technische Chaos ausbricht?
Ah, die gefürchtete Implementierungsphase.
Genau. Das Dokument gewährt uns nämlich auch einen super spannenden Blick in den Maschinenraum der Qualitätssicherung.
Ja, das ist in der Regel genau der Moment, in dem die strategisch brillantesten Konzepte in der harten Realität der IT zerschellen.
Und um genau das zu verhindern, gibt es hier extrem detaillierte Backstage-Regeln. Die neue Website für den Recruiting-Check darf beispielsweise nicht einfach so hochgeladen und zack, live geschaltet werden.
Das wäre auch fahrlässig.
Sie muss zuerst als versteckter Entwurf, also quasi komplett im Verborgenen, aufgebaut werden. Und erst nach einer vollständigen, mehrstufigen Freigabe darf der Schalter überhaupt umgelegt werden. Zusätzlich muss die aktuelle Rechtslage vor der Veröffentlichung zwingend noch einmal geprüft werden.
Inklusive des Disclaimers, nehme ich an.
Ja, ganz wichtig. Mit dem Hinweis, dass all diese Tipps nur zur Orientierung dienen und eben keine Rechtsberatung ersetzen.
Das ist bei arbeitsrechtlichen Themen mein absolutes Muss. Gesetzgebungen verändern sich stetig und ein allgemeiner Leitfaden kann niemals den komplexen Einzelfall eines spezifischen Unternehmens juristisch komplett absichern.
Das leuchtet mir auch alles ein. Aber dann habe ich in diesen Prüfregeln ein kleines Detail entdeckt, bei dem ich wirklich komplett hängen geblieben bin.
Was war's?
Da steht, dass vorhandene Weiterleitungen zu diesem Teamazing unter keinen Umständen entfernt oder ersetzt werden dürfen. Alte Links bleiben zwingend am Leben. Nur die Buttontexte dürfen eventuell vereinfacht werden. Was zur Hölle ist dieses Teamazing und wieso wird in einem hochstrategischen Dokument so unglaublich viel Wert auf einen einzelnen, scheinbar völlig nebensächlichen Link gelegt?
Das ist tatsächlich ein absolutes Paradebeispiel für gelebtes Change Management in der IT. Teamazing ist in diesem Kontext offenbar ein etabliertes externes Tool oder vielleicht ein Formular, das die Organisation intern bereits für bestimmte Abläufe nutzt.
Also für sowas wie Team-Events oder spezifische Bewerbungsprozesse.
Zum Beispiel, und wenn es in den Vorgaben heißt, Teamazing bleibt, dann verbirgt sich dahinter eigentlich eine fundamentale Lektion über IT-Hygiene und Prozessstabilität.
Du meinst, man reißt nicht einfach die alte Brücke ab, bevor die neue komplett und sicher steht?
Noch genauer, man lässt die alte Brücke für die Leute stehen, die sich jeden Tag auf ihr bewegen und die sie in- und auswendig kennen. Stell dir das digitale Ökosystem eines Unternehmens mal wie ein komplexes Straßennetz vor.
Okay.
Da gibt es bestehende Autobahnen und Abzweigungen, die vielleicht nicht nach den allerneuesten architektonischen Standards gebaut wurden, die aber für die Nutzer jeden Tag absolut reibungslos funktionieren.
Ah, never change a running system.
Genau. In der Praxis nützt dir die schönste, ethisch reinste und am besten formulierte neue Recruiting-Kampagne überhaupt nichts, wenn du im Zuge des großen Relaunches die bestehenden, funktionierenden digitalen Pfade einfach kappst.
Weil die Leute dann den Weg nicht mehr finden.
Richtig. Wenn Mitarbeiter oder externe Partner seit Jahren gewohnt sind, über einen bestimmten Link zu einem Formular zu gelangen und du löschst diese Weiterleitung jetzt einfach für ein vermeintlich sauberes Design, dann erzeugst du sofort maximale Frustration und massive Abbrüche im Prozess.
Das Ziel dieses gesamten Checks ist es ja eigentlich, die Dinge klarer und einfacher zu machen. Tote Links, Fehlermeldungen und ins Leere laufende Klicks wären dann natürlich die absolute Bankrotterklärung.
Exakt. Es zeigt einfach, dass erfolgreiches Wissensmanagement immer auch Respekt vor dem Bestand haben muss. Du baust etwas Neues auf dem Fundament des Bestehenden auf, anstatt das alte Fundament aus purer Eitelkeit einfach wegzusprengen.
Das ist wirklich eine faszinierende Reise, die wir hier heute durch dieses Dokument gemacht haben. Lass uns das noch einmal für dich als Zuhörer zusammenfassen. Wir sind ja eigentlich gestartet mit einem scheinbar ganz simplen Konzept für einen Leitfaden.
Wie kleine Unternehmen Leute einstellen können.
Genau. Aber gelandet sind wir bei einer richtig tiefgründigen Reflexion über Organisationsstrukturen. Wir haben gesehen, dass erfolgreiches Recruiting eben nicht mit dem hastigen Tippen einer Stellenanzeige beginnt, wenn die Hütte schon brennt.
Nein, definitiv nicht.
Es beginnt mit dem harten, ehrlichen Blick in den Spiegel des eigenen Unternehmens. Wer macht hier eigentlich was? Und wir haben gelernt, dass in einer so alltäglichen Aufgabe wie der Personalsuche massive ethische Überlegungen stecken müssen, insbesondere wenn Software und vermeintlich clevere KI-Systeme ins Spiel kommen.
Die vielleicht wertvollste Erkenntnis, die man aus diesem Dokument ziehen kann, ist für mich der unschätzbare Wert der Pause.
Der Pause.
Ja, genau dieser strukturierte Check im Vorfeld, das bewusste Aushalten dieser Reflexionsphase, in der ja noch gar nichts nach außen kommuniziert wird, das macht am Ende den entscheidenden Unterschied aus.
Mhm.
Es ist die klare Trennlinie zwischen purem reaktiven Chaos auf der einen Seite und nachhaltigem, gesundem Unternehmenswachstum auf der anderen Seite. Gute Organisation und funktionierende Teams entstehen niemals einfach durch Zufall oder durch eine schnelle Softwarelösung. Sie entstehen immer durch bewusste, menschliche Reflexion.
Ein wirklich großartiges Resümee. Aber bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas zum Weitergrübeln, das über dieses spezielle Dokument vielleicht noch hinausgeht.
Oh, da bin ich jetzt gespannt.
Wir haben vorhin sehr intensiv darüber gesprochen, wie stark dieses Konzept auf die menschliche Aufsicht pocht. Es warnt ja eindringlich davor, scheinbar objektiven KI-Entscheidungen im Recruiting blind zu vertrauen.
Weil diese Systeme historische Vorurteile reproduzieren.
Genau. Und damit bestimmte Bewerbergruppen unsichtbar benachteiligen können. Das ist auch völlig richtig und extrem wichtig. Aber das wirft für mich am Ende eine sehr philosophische Frage auf.
Welche?
Naja, wenn wir der künstlichen Intelligenz nicht trauen, weil sie versteckte Voreingenommenheiten haben könnte, wie sicher sind wir uns dann eigentlich, dass unsere traditionellen, zutiefst menschlichen Bauchgefühle bei der Personalauswahl wirklich objektiver sind? Filtern wir am Ende nicht genauso unbewusst nach unseren eigenen Mustern und Vorurteilen?
Ein sehr guter Punkt.
Ein spannender Gedanke für die nächste Kaffeepause, würde ich sagen. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst und bis zum nächsten Mal.